Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Liane Bethnartz, promovierte Juristin und Publizistin. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wer schreibt, der bleibt, sagt man. Und die Frage, nutzen Sie noch Papier oder geht es rein elektronisch, ist beantwortet. Ich gucke gegenüber bei Ihnen auf dem Tisch. Liegt Papier, ohne geht's nicht, oder?
Nein, und ich bin auch durchaus ein haptischer Mensch und ich habe zum Beispiel einen handgeschriebenen Terminkalender.
Okay, der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, also Sie erweisen sich als gute Deutsche an Papier, Pappe und Karton ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Industrie- und Schwellenland, habe ich gelernt. Nach Zahlen der Bundesregierung waren es im vergangenen Jahr rund 241 Kilogramm. Darin sind dann aber auch die Papierverpackungen, die Pakete und so weiter eingerechnet. Ursache ist der starke Zuwachs im Onlinehandel. Nutzen Sie den auch?
Ich persönlich nutze den Onlinehandel so gut wie gar nicht. Ich beziehe fast alle Bücher zum Beispiel stationär und das passt dann auch wieder ganz gut zur Haptik. Auch bei Kleidung beispielsweise schauen, probiere ich mir das lieber selber an. Also ich bestelle eigentlich sehr, sehr wenig.
Die Situation in Hongkong eskaliert. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion, da bleiben heute zahlreiche Geschäfte geschlossen. Auch die U-Bahn fährt nicht, denn die Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam hat Gewalt, Protest und Zerstörung der vergangenen Nacht, die es gegeben hat, scharf verurteilt. Steffen Wurzel mit Einzelheiten.
Radikale Demonstrantinnen und Demonstranten zündeten U-Bahn-Stationen an, außerdem Banken und Geschäfte, die ihren Firmensitz in Festlandchina haben oder Firmen, die als Festlandchina-freundlich gelten. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Ein jugendlicher Protestierer wurde von einem Polizisten angeschossen. Die Wut vieler Menschen in Hongkong richtet sich heute aber trotzdem weniger gegen die Randalierer, sondern vor allem gegen die Regierung. Wütend sind die meisten Hongkonger vor allem, dass die Festlandchina-freundliche Regierung das Vermummungsverbot mit einem Notstandsgesetz durchgesetzt hat.
Liane Bethnartz, die Vorgänge in Hongkong, die sind ja mitnichten eine innerchinesische Angelegenheit. Aber wie weit dürfen wir uns, darf der Westen sich also eigentlich einmischen?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich versucht natürlich der Westen schon, seine Werte zu vermitteln. Im Falle von China sieht man aber doch eine relativ große Zurückhaltung. Es gab ja gerade dieses Glückwunschschreiben von Bundespräsident Steinmeier auch zum 70. Jahrestag, wo das Hongkong-Thema nicht angesprochen wurde. Das hat dann ja der Bürgerrechtler Joshua Wong, der auch neulich in Deutschland war und hier relativ bekannt ist, gerade erst sehr beklagt. Das ist so ein bisschen, leider glaube ich, muss man sagen, die Macht des Faktischen. Also China als eben doch ein sehr, sehr potenter Staat, traut man sich vielleicht nicht so deutlich zu werden, wie man es in anderen Fällen wären. Und ich fürchte so ein bisschen, dass sich auch diese Proteste in Hongkong totlaufen. Und diese Eskalation ist natürlich kontraproduktiv, weil sie natürlich die chinesische Führung darin bestärkt, jetzt auch deutlich repressiver eben gegen diese Gewalteskalation auch vorzugehen.
China ist auch ein Riesenabsatzmarkt. Das heißt, zielt diese Kritik oder die vorsichtige Kritik bei der Politik vielleicht in die falsche Richtung? Müsste die Wirtschaft, auch die deutsche Wirtschaft, etwas machen? Ein gewisses Sanktionsregime könnte ja durchaus wirkungsvoll sein.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, eben auch ein bisschen wie das Stichwort Macht des Faktischen. Das ist, China ist als Wirtschaftsfaktor Macht so potent inzwischen, dass das vermutlich einfach nicht passieren wird. Und realistischerweise betrachtet, man hat ja lange gehofft auf so einen sogenannten Spillover-Effekt, also dass durch die Liberalisierung auch der Märkte dann irgendwann auch so dieses autoritär-kommunistische System sich liberalisiert. Und das passiert ja nicht. Ganz im Gegenteil, der jetzige Präsident, Herr Xi Jinping, hat ja gerade sich sozusagen autorisieren lassen, auf Lebenszeit auch immer wieder kandidieren zu können. Das heißt, es wird in China im Moment immer repressiver und im Grunde schaut die Welt so ein bisschen zu dabei.
Das schauen wir momentan in Hongkong an. Auf der anderen Seite, wenn man das sieht, also wir haben das ja gerade gehört, was da passiert, auch an Gewalt von Demonstranten. Die Auseinandersetzungen entzünden sich am Tragen von Masken. Sowas kann ja auch bei uns bei Demonstrationen verboten werden.
Ja, das kann verboten werden und ich sage ja, das ist so ein bisschen das Fatale. Also ich glaube, da ist jetzt so eine gewisse Frustration eingetreten bei den bisher sehr friedlichen Demonstranten, weil wenn man mal ehrlich ist, eigentlich ja kein Machtmoment in ihrer Hand haben. Und jetzt sehen, dass ihre Proteste im Endeffekt nicht fruchten und jetzt wird es gewalttätig, was natürlich nicht passieren sollte. Das gibt natürlich dann umgekehrt eben der Führung auch den Grund, letztlich dagegen einzuschreiten, sodass ich denke, das wird sich am Ende totlaufen, leider.
Die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone greift auf ein Notstandsgesetz zurück und das steht seit der britischen Kolonialzeit. Eine Ironie der Geschichte.
Ja, in gewisser Weise natürlich schon, weil also die einerseits natürlich ursprünglich die Kolonie, die natürlich auch das Land sich dann oder Hongkong sich ein bisschen unterworfen hat, auf der anderen Seite dann aber durch die Grundsätze auch der britischen Demokratie ja dann im Grunde die freiheitliche Enklave geschaffen hat, die es ja immer in gewisser Weise auch noch ist, trotz der Reintegration gegen China. Aber man sieht eben jetzt, dass es doch zunehmend autoritärer wird und ja, insofern tatsächlich ein bisschen Ironie des Schicksals, wenn man zynisch sein will.
Österreich hat gewählt. Ergebnis: die konservative ÖVP legt zu, die Grünen auch, die Sozialdemokraten verlieren, am stärksten aber die rechte FPÖ. Liane Bittner, Sie waren letzten Sonntag in Wien und Sie haben dabei Sieger und natürlich auch Verlierer beobachtet. Wir stellen uns vor, wir fahren 30 Sekunden im Aufzug. Was würden Sie mir in dieser knappen Zeit über den Wahlausgang erzählen?
Also man kann natürlich zum einen sagen, hat man jetzt gesehen, dass sich die Rechtspopulisten, sprich die FPÖ selbst, zerlegt haben, vor allem mit diesem Spendenskandal rund um den ehemaligen Vorsitzenden Strache und sind fast um 10% abgerutscht. Und dann sah man natürlich den strahlenden Sieger Sebastian Kurz und ein sich selbst sehr feierndes, offensives, liberal-konservatives Bürgertum, auch auf der Wahlparty, jetzt mit 37,5% wirklich ein fulminantes Ergebnis. Eine gebeutelte SPÖ, bei der man nicht mehr so richtig weiß, wofür sie steht. Und dann der zweite große Sieger, die Grünen, wieder eingezogen in den Nationalrat, auch fast 10% zugelegt. Und dann last but not least der kleine Sieger, die Neos, die progressiv-liberal sind, ein bisschen zugelegt. Das ist so die Gesamtlage im Moment.
Das war sozusagen der Schnelldurchlauf. Jetzt gehen wir in die Details. Die sind ja ganz spannend. Wir in Deutschland, wir haben ja so eine Debatte, ob oder wie man mit Rechtspopulisten oder gar Rechtsextremisten überhaupt redet. Bei unseren südlichen Nachbarn, da gab es ja vorher die ÖVP-FPÖ-Koalition. Aus Ihrer Beobachtung raus konsequent, weil es dann doch, wie man jetzt gesehen hat, zu einer Entzauberung führt?
Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, natürlich hat die FPÖ sich in erster Linie selbst entzaubert. Nicht so sehr durch dieses Ibiza-Video, das hat sie gedrückt in den Umfragen von 26% auf 20% ungefähr. Aber was so dann eigentlich wirklich nochmal diesen Schuss nach unten dann auch Richtung 16% gebracht hat, das war eben dieser, oder es ist ja noch nicht jetzt bewiesen, aber es wird ja Strache vorgeworfen, dass er wirklich exorbitante Spesen sich von der Partei hat geben lassen. Und ich hatte eine lustige Anekdote. Ein Taxifahrer fing an zu lachen, als wir auf das Thema kamen und sagte, haha, die Partei der kleinen Leute. Also damit hat sie sich entzaubert. Dennoch muss man sagen, hat Kurz es aber zugleich verstanden, dieses frustrierte Wählerklientel einzufangen. Es sind nämlich 258.000 Wähler der FPÖ, sind im Vergleich zur letzten Nationalratswahl bei rund 6 Millionen Stimmberechtigten sind zurückgegangen zur ÖVP oder hingegangen und 238.000 ins Lager der Nichtwähler. Also das heißt, Kurz hat es verstanden, dann doch zumindest diejenigen oder diese Zahl dann zu reintegrieren in die Mitte. Und das ist ja schon mal an sich ganz erfreulich.
Dann wagen wir die Parallele. Hat der Ex- und der vermutlich auch neue Kanzler Sebastian Kurz vieles richtig gemacht, so vieles sogar richtig gemacht, dass die CDU in Deutschland davon lernen könnte?
Ja, ich denke schon. Also er hat, ich habe auch da vor Ort mit Politikern gesprochen, unter anderem mit Wolfgang Sobotka, das ist der jetzige ÖVP-Politiker und noch Präsident des Nationalrats. Der sagte, dass eben Kurz wirklich einen klaren Kurs auch gefahren hat und sozusagen diese bürgerliche, wertegebundene Identität gestärkt hat, auch die österreichische Identität, traditionelle Überlegungen. Und das ist eben schon was, und das verstehen viele Linke nicht, und das gilt auch für Deutschland. Also es muss gelingen, auch der CDU gelingen, dass sie im Grunde ein bürgerlich-konservatives Publikum auch mit eigenen Themen ansprechen, um zu vermeiden, dass die dann eben hin zur AfD driften.
Ja, aber ich meine, da gibt es ja wenig Belege dafür. Wir sehen gerade die wundersame Wandlung von Horst Seehofer und es ist in Bayern nicht gelungen und nirgendwo anders, soweit ich weiß, in Deutschland, dass man sagt, man nimmt den Rechten die Themen weg. es wird das Original gewählt in Deutschland,
ja, die AfD. Ja, aber mit den Rechten, die Themen wegnehmen, meine ich ja lediglich, dass man diese Themen adressiert, ohne aber den Sound der Rechten einzuschlagen. Österreich ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Ich fand auch, manches hat Hart Kurz durchaus übertrieben. Wenn Sie jetzt Söder nennen, der hat natürlich rhetorisch teilweise massiv überdreht und hat es jetzt zurückgenommen. Aber man sieht eben schon, dass eine gewisse Fokussierung auch auf Themen durchaus gut ist und auch, sei es in der Migrationspolitik, aber auch bei anderen Fragen, dass sie zumindest diesen Leuten versuchen, wieder eine politische Heimat zu geben und das dann aber gleichzeitig versuchen, das gelingt Herrn Söder ja im Moment ganz gut, auch mit den eigentlichen Herausforderungen der Moderne zu versöhnen, indem sie eben auch selber das Thema Klimaschutz ansprechen.
Oder er macht denselben Fehler ein zweites Mal, weil er das so gut kann und versucht jetzt ökologischer als die Grünen zu sein.
Ja, aber er versucht ja schon auch bei den Ökologie-Themen die Wirtschaft mitzunehmen und das eben nicht sozusagen zu überdrehen Richtung Feindbilder und Richtung übermäßigen Verboten, sondern so eine Art pragmatische Lösung zu finden. Das klappt ja im Moment auch ganz gut. Aber das ist natürlich klar eine Herausforderung und es wird natürlich jetzt auch spannend sein, in Österreich zu sehen, wie geht es jetzt da weiter, wie geht es auch koalitionsmäßig weiter und wie kann Kurz jetzt ohne diese FPÖ-Flanke, das wird es natürlich für ihn auch schwieriger machen bei bestimmten Themen.
Derzeit wird Österreich von Experten regiert. Die parteilose Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist ja eigentlich Verfassungsrichterin. Aber das ist nicht auf Dauer angelegt. Es kommt eine neue Farbe ins Spiel, Türkis-Grün. Liane Bednarz, rechnerisch kann die konservative ÖVP eine Regierungsmehrheit mit den Grünen stellen. Geht das auch nach Ihrer Beobachtung politisch?
Also ich glaube, es wird nicht ganz einfach, aber spannenderweise ist es so, dass es im Moment eine gewisse Stimmung tatsächlich dahingehend gibt. Und übrigens, das ist das Interessante, auch gerade aus der konservativen Presse in Österreich heraus. Also die Presse, so heißt diese Zeitung, die als sehr konservativ, nicht rechts, aber eben konservativ gilt, da war der Leitartikel nach der Wahl, bewegt euch, traut euch doch, vom Chefredakteur selber. Ich glaube, es wird habituell, wird das natürlich schwierig. Also ich war ja auf diesen Wahlpartys, alleine wenn sie dann einerseits dieses wirklich sehr klassische Bürgertum bei der ÖVP sehen, auch optisch, die Damen im Etui-Kleid und die Herren im Sakko, während die Grünen-Party doch sehr alternativ geprägt war. Und also das ist schon habituell, dass sich das schon relativ weit auseinander. Aber es bietet natürlich die Chance, erstmal sind es beides Wahlsieger. Also Herr Kurz müsste eben nicht mit der SPÖ oder FPÖ, die sich aber selbst schon aus dem Rennen genommen hat, als Verlierer koalieren. Und es bürgt hier, und aus meiner Sicht, aber auch der Sicht vieler anderer, ist es natürlich eine große Chance, im Grunde das Konservative und das Progressive ein bisschen miteinander zu versöhnen und tragfähige Kompromisse zu finden im Bereich Klimaschutz beispielsweise, auch unter Beteiligung der Wirtschaft, die auch so ein bisschen der Spaltung des Landes entgegenwirken kann.
Sie haben es erwähnt, Sie waren bei der Wahlparty der Grünen. Was haben Sie da erlebt? Ist das Euphorie? Denn schließlich waren die bei der letzten Wahl nach so einer internen Spaltung direkt aus dem Parlament geflogen.
Ja, es ist absolute Euphorie. Also es war rappelvoll und man hat gefeiert. Man hatte einen lustigen Humor übrigens auch, dass als der DJ anfängt, der erste Song war dann We're Going to Ibiza.
Anspielung auf das Ibiza-Video.
Genau. Ja. Aber ich habe auch da mit Leuten gesprochen. Also die Sorge besteht allerdings so ein bisschen, dass man in einer Koalition mit der ÖVP natürlich so ein bisschen den eigenen Markenkern dann auch verliert und dann Kompromisse schließen kann, die einem vielleicht eine eigene Basis dann wieder übel nimmt. Dennoch gehe ich fast davon aus, dass es zu dieser Koalition kommen wird, weil es ist natürlich für die Grünen ja auch eine große Chance. Und es gibt im Übrigen in Österreich, in einem Bundesland, gibt es auch schon relativ erfolgreich schwarz-grüne Koalitionen.
Politik ist das eine, Personen sind natürlich das andere. Und da haben wir Sebastian Kurz und den grünen Parteichef, da musste ich auch erstmal nachgucken, nach dem Namen Werner Kogler. Aber die beiden können offenbar miteinander. Beobachter sprechen schon, Kurz und Kogler, von einer KUK-Regierung.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen dieser charmante österreichische Pragmatismus, während gleichzeitig man natürlich rhetorisch auch so ein bisschen aufrüstet. Also Herr Kogler hat noch am Wahlabend Kurz einen Kanzlerdarsteller genannt und sprach so im Prinzip von seinen Sektenanhängern, die Kurz übermäßig bewundern. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt, verbale Keilerei, um der eigenen Anhängerschaft viel zu zeigen. Aber ich glaube schon, dass es sich ausgeht, wie man in Österreich sagen würde. Und ich glaube, Kurz wird er lebt ja von diesem Nimbus, dass er diese ewigen GroKos aufgebrochen hat in Österreich. Das heißt, wenn er jetzt wieder mit der SPÖ zusammengeht, dann würde er diesen Nimbus verlieren. Das, glaube ich, macht er nicht. Und mit der, die FPÖ ist im Moment einfach verbrannt. Also
Montag wird Alexander von der Bellen, der Präsident, den ÖVP-Chef Sebastian Kurz beauftragen, eine neue Regierung zu bilden. Ist das auch für van der Bellen, der 2002, glaube ich, schon mal, da stand ja schon mal Türkis-Grün in Rede, ist dann aber geplatzt. Ist das ein später Triumph?
Ja, vielleicht schon. Und im Grunde ist auch diese Person van der Bellen, der selbst kein Parteimitglied mehr ist, aber eben auf dem Ticket der Grünen Bundespräsident wurde, ist vielleicht sogar jemand, der auch dieser Entwicklung ein bisschen den Weg geebnet hat. Der ist ja so ein bisschen seinem Habitus so ähnlich wie Winfried Kretschmer hier in Baden-Württemberg. Ein sehr svaniert wirkender älterer Herr, der sicherlich auch vielleicht unbewusst den Kurzanhängern auch signalisiert. Also man kann auch durchaus mit sozusagen Grüne können Stabilitätsanker in diesem Gefüge sein. Aber klar, es ist natürlich in gewisser Weise schon auch dann später Triumph für ihn.
Auftrag, eine Regierung zu bilden, indirekt vielleicht auch der Auftrag, so eine Art Brücke zu schlagen, um die Spaltung der österreichischen Gesellschaft ein bisschen wegzunehmen?
Ja, das glaube ich schon. Und das ist eben, was ich schon sagte, das Interessante ist eben auch, dass die konservative Presse in Österreich in diese Richtung tendiert. Und man natürlich gesehen hat, dass eine Regierung mit der FPÖ ja nun wirklich jetzt auch vor Ibiza ja schon genug Skandale produziert hat. Man hat ja gesehen, wie Herr Kickl als Innenminister versucht hat, auch Einfluss zu nehmen auf den Verfassungsschutz, dass insgesamt das so ein bisschen Richtung Autoritarismus ging und Österreich in eine ungute Richtung sich entwickelte und natürlich die Spaltung dadurch vertieft würde. Und das kann man natürlich durch Türkis-Grün könnte man das sehr gut wieder etwas befrieden oder sehr sogar befrieden.
Koalition brauchen Kompromisse. Kurz geschaut auf die beiden Parteien, ÖVP und die Grünen. Wer muss wo Zugeständnisse machen?
Also die ÖVP muss natürlich sehr massiv Zugeständnisse machen bei der Migrationspolitik. Das ist ja ein Thema, was den Grünen auch sehr wichtig ist. Bei der Klimapolitik auch. Ich hatte an dem Abend unter anderem mit jemandem gesprochen, der auf Listenplatz 4 stand oder eben auch gewählt wurde jetzt. Und der eben sagte, er persönlich ist ein bisschen skeptisch, weil diese Koalition wird für Kurz eigentlich den höchsten Preis bedeuten, weil er da am meisten Kompromisse eingehen muss. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wenn man sich dann mal so zusammengefunden hat, kann das natürlich schon auch sehr tragfähig sein. Und auch in Deutschland funktionieren ja diese schwarz-grünen Koalitionen ganz gut. Ich bin, um das offen zu sagen, auch selbst irgendwie jemand, der das durchaus gut findet, gerade weil es eben zur Versöhnung im Grunde beitragen kann zwischen Konservativen und Progressiven.
Thürings Innenminister Georg Mayer warnt vor einem schleichenden Aufbau von rechtsextremen Strukturen auf dem Land. Große Rechtsrockkonzerte gehörten zwar der Vergangenheit an, das sagt der Thüringer SPD-Mann, aber neue Ansätze, die kämen perfider daher sozusagen auf leisen Pfoten. Liane Bittnatz, eine Beobachtung, die Sie teilen?
Ja, eine Beobachtung, die ich absolut teile. Also die rechtsextremistische Szene hat sich verändert. Es sind eben nicht mehr nur die optisch erkennbaren Neonazis mit Bomberjacken und Springerstiefel, sondern was man zunehmend sieht, sind sogenannte völkische Siedler auch. Also Leute, die, das hat ja auch Herr Mayer mit erwähnt, die ganz gezielt auch in der Provinz Immobilien, Gaststätten aufkaufen, ihre Substrukturen da etablieren. Das ist nicht nur in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ist das sehr ausgeprägt. Also das auch über so eine Naturschutzschiene, das wissen ja viele auch nicht. Also ein Teil der rechten Szene ist durchaus für Naturschutz. Wohlgemerkt, die nennen es Naturschutz, nicht Umweltschutz. Und das geht dann eben sehr schnell zusammen auch mit Schutz des Volkes und so weiter. Und das sind eben Strukturen, die anschlussfähig sind eben auch für viele Bürger, weil man es gar nicht zunächst so merkt, was sich dahinter verbirgt.
Ich bin in Versuchung zu sagen, na und? Also Rechte kaufen Immobilien, sie betreiben Gaststätten oder Basare, sie veranstalten Liederabende, auch wenn das ja von einigen so als völkische Landnahme bezeichnet wird. Das ist nicht verboten, das kann man ihnen doch überhaupt nicht verwehren.
Na, natürlich kann man ihnen das nicht verwehren, aber wir müssen natürlich sehen, wir haben es mit einem insgesamt ja in Deutschland ausbreitenden rechten Netzwerken zu tun. Einerseits eben mit völkisch-rechtsradikalen, die noch nicht die Grenze oder nicht die Grenze generell zum Rechtsextremismus überschreiten, also namentlich die neue Rechte. Und aber dann eben auch solchen Erscheinungsformen, die zum Teil schon als rechtsextremistisch wirklich zu sehen sind, plus dann auch immer noch die harte Neonazi-Szene. Das heißt, es ist innerhalb der Rechten relativ heterogen und das bedeutet natürlich zugleich, dass es auch sehr anschlussfähig ist für alle möglichen Milieus. Und wenn Sie sich die Wahlergebnisse gerade im Osten anschauen, man sieht ja auch, dass also harte rechtsextremistische Parteien wie jetzt die NPD werden weniger gewählt, da wird dann die AfD gewählt. Aber dennoch gibt es so eine gewisse Sogwirkung, dass die Rechte in im kompletten Spektrum stärker wird. Und wenn im ländlichen Raum ist es dann ja auch so, wenn sich dann in bestimmten Dörfern und Strukturen solche Familien oder solche Leute auch sehr stark ausbreiten und festsetzen, das prägt ja auch eine Kultur vor Ort. Und das wird natürlich auch ungemütlicher für diejenigen, die sich dem entgegenstellen. Also insofern ist aus meiner Sicht die Warnung aus Thüringen da schon sehr, sehr wichtig auch.
Wir haben beide jetzt Thüringens Innenminister angesprochen. Jetzt hören wir Georg Meyer mal selbst. Der beobachtet nämlich in Teilen der Bevölkerung eine Gleichgültigkeit und die nannte im Deutschlandfunk das eigentliche Gift.
Der Boden, der ist bereitet. Darauf können jetzt Dinge wachsen, die bis in den terroristischen Bereich hineingehen können. Das wird ein langer Kampf werden, was über Jahrzehnte gewachsen ist. Das kann man nicht von heute auf morgen quasi auslöschen. Was mir ganz wichtig ist, als Innenminister kann ich viel machen, aber ich kann das nicht alleine schaffen. Wir brauchen eine gesellschaftliche Bewegung, die sich dagegen wehrt. Und das muss wieder viel stärker auch ins Lichte der Öffentlichkeit kommen.
Tja, Liane Bittners, wie kommt das ins Licht der Öffentlichkeit?
Ja, man muss vor allem darüber aufklären, wie dieses Denken funktioniert, damit Leute in diesen Bereichen, wenn sie merken, dass jemand in ihrem Freundes- und Familienkreis anfängt, so zu denken, gegensteuern können. Und ich erwähne das fast in jedem meiner Vorträge. Im Kern gibt es eine große Erzählung, die all diese rechten Milieus eint und die erklärt, warum diese Bewegung leider auch diesen Erfolg hat, den sie hat. Im Kern ist es immer die Erzählung, da oben ist die Kanzlerdiktatorin mit Lügenpresse und Volksverrätern, krungelt sie, schadet dem deutschen Volk, indem sie das deutsche Volk austauscht gegen Fremde und einer Messermigration aussetzt und dagegen muss man jetzt Widerstand leisten. So, und die besorgten Bürger, die rufen nur Widerstand. Die völkisch-rechtsradikalen befürworten Blockaden, kleinere Sabotageakte und je weiter sie dann in den Rechtsextremismus reinkommen, dann bis hin zum Anzünden von Flüchtlingsheimen oder dann im extremsten Fall im Rechtsterrorismus bis hin zu Morden. Und diese Erzählung muss man aufbrechen und diese Gleichgültigkeit rührt daher, dadurch, dass man halt ständig diese Worte auch hört wie Bevölkerungsaustausch, verliert das leider an Schrecken. Also die Rechte hat es geschafft, das Sagbare tatsächlich in ihre Richtung auszuweiten und viele nehmen es entweder hin oder fangen irgendwann selber an, das zu glauben.
Und etwas anderes gerät aus dem Blick. Immer wieder Anschläge auf Asylunterkünfte. Es gibt ein Rechtsterrorismus in Deutschland und der endete eben nicht mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Und das manifestiert sich auch weiter. Also in Zwickau sägten jetzt Unbekannte den Gedenkbaum ab, der an den Blumenhändler Enver Şimşek erinnerte. Das war das erste Opfer des NSU. Sollten wir solche Aktionen ignorieren oder?
Nein, aber es zeigt natürlich, dass die rechte Szene schon sehr, sehr offensiv agiert. Dieser Baum ist vor 4 Wochen gepflanzt worden und ist eben jetzt sofort entfernt worden aus diesen Milieus. Und da es ist halt wichtig, in diese Milieus stärker reinzugehen. Und was ich überhaupt nicht verstehe, es ist gerade vor wenigen Tagen bekannt geworden, Exit, das ist das bekannteste Aussteigerprogramm, was seit für eben Rechtsextremisten, Neonazis seit 2000 hat es 750 Leute aus der Szene rausgeholt. Dem werden jetzt die Gelder entzogen durch das Bundesfamilienministerium zugunsten von kleineren Projekten. Und da fasst man sich doch an den Kopf. Also, weil natürlich immer auch Leute, die sie aus der Szene rausholen, sind natürlich auch perfekte Kronzeugen, die dann ja auch Auskunft darüber geben können, wie diese Strukturen funktionieren. Das ist was ich tatsächlich nicht verstehe.
Kaum haben wir uns an die Fridays for Future Bewegung gewöhnt, da fällt der mediale Blick auf jeden Fall ein bisschen auf eine andere Organisation, Extinction Rebellion. Eine ebenfalls weltweite soziale Bewegung, allerdings so ein bisschen radikaler als die Triple F Bewegung. Liane Bittners, Einsatz gegen Extinction, also das Massensterben von Tieren und Pflanzen, das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise, rechtfertigt das zivilen Ungehorsam?
Nein, aus meiner Sicht ganz klar nicht. Vorweggenommen, ich bin jemand, der das Klimaschutzthema sehr wichtig findet. Das ist auch tatsächlich der Verdienst von Greta Thunberg, das so gesetzt zu haben. Ich warne aber schon seit dem Frühjahr davor, dass diese Selbstermächtigung zum Regelbruch bei den Fridays for Future ja zunächst so die Schulpflichtverletzung, dass es irgendwann auch radikale Reformen annehmen kann. Und das sehen wir eben jetzt bei Extinction Rebellion, die schon ankündigen, dass sie eben massiv zivilen Ungehorsam üben wollen. Und zivil Ungehorsam ist eine Figur, den das Grundgesetz so nicht kennt. Also das heißt, sie ermächtigen sich selbst dazu, sich über Recht und Gesetz hinwegzugehen.
Ja, aber das kann ja sozusagen von Betrete nicht den Rasen wirken bis hin zu Angriffen, Drohnenangriffe, wie wir sie gesehen oder wie sie geplant waren in London am Flughafen. Also das ist schon eine breite Spannbreite und derzeit kampiert Extinction Rebellion vor dem Bundeskanzleramt. Sie wollen die Bundesregierung auffordern, eine Bürgerversammlung zum Thema Klimaschutz einzurufen. Ist das so schlimm?
Naja, es geht aber schon weiter. Also sie kündigen ja eben auch an, dass es zu Konflikten kommen kann mit Autofahrern und Polizisten und dass es auch Individuen beeinträchtigen kann, auch wenn man das jetzt sozusagen nicht primär darauf abzielt. Und dann ist eben die Frage, wie weit geht das, solange es eben nur Demos sind oder man fordert, irgendwelche Bürgerversammlungen einzurufen. Das kann man ja machen, wobei man da auch sagen muss, also Extinction Rebellion legt jetzt nicht fest im Grunde, welche konkreten Maßnahmen zu treffen sind. In diese Richtung geht das ja. Also sie sagen ja, diese Bürgerversammlungen hätten dann bestimmte Expertinnen anzuhören, die sie dann wahrscheinlich definieren. Und was mich eigentlich so am meisten abgestreckt hat, war eine der Äußerungen gestern auf dieser Pressekonferenz, wo dann gesagt wurde, was wir machen, halten wir für absolut legitim. Und das ist eben diese Selbstermächtigung, dass man selbstbestimmt, wir halten es für legitim, aber deswegen ist es noch lange nicht objektiv legitim. Und last but not least, man muss sich ja vor Augen halten, das ist eine Art der Rhetorik, die im Endeffekt auch die neue Rechte pflegt. Also jemand, der wie Götz Kubitschek, der sagt, wir müssen die kleine Ordnung stören, um die große zu erhalten. Als ich das in die Medien gebracht habe, gab es einen großen Aufschrei, völlig zu Recht auch, weil es die gleiche Art der Selbstermächtigung ist. Und hier neigt namentlich die Linke jetzt dazu, das so ein bisschen wieder schön zu reden, weil es ja im Namen des vermeintlich guten Zweckes passiert. Aber es wird zu noch mehr Spaltung führen und sicherlich nicht dazu, dass Leute, die schon jetzt nicht so ganz von der Notwendigkeit entschiedener Maßnahmen überzeugt sind, das vielleicht dann erst recht nicht sind. Also ich bin eher dafür, dass man versucht, die verschiedenen Milieus zu überzeugen und nicht mit so drastischen Maßnahmen zu reagieren.
Sie sind ja Juristin. Sehen Sie in solchem zivilen Ungehorsam das Gewaltmonopol des Staates in Gefahr?
Ja, definitiv. Also nun sagt Extinction Rebellion von sich, sie würden gewaltfrei agieren. Das glaube ich Ihnen auch, dass Sie das wollen. Aber die Frage ist halt, inwieweit man das dann unter Kontrolle hat. Also wenn man eben schon zu so drastischen Maßnahmen auch aufruft, wie auch möglichen Blockaden von Flughäfen, dann ist ja fast vorprogrammiert, dass dann natürlich auch Einzelleute dann weitergehen. Das zieht natürlich auch möglicherweise ein gewisses linksradikales Milieu an. Ich habe bei G20 gesehen, wozu das dann führen kann in Hamburg. Und meine Sorge ist eben, das führt eben leider nicht dazu, dass diejenigen, die leider immer noch am menschengemachten Klimawandel zweifeln, überzeugt werden, sondern wahrscheinlich eher trotzig reagieren. Insofern fürchte ich, kann das Ganze auch sehr kontraproduktiv sein.
Umgekehrt gibt es aber natürlich auch so eine gewisse Sättigung in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung. Braucht es nicht doch diese kalkulierten Gesetzesbrüche, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen?
Nein, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Wir leben nicht in einem Unrechtsstaat, wo man das Recht brechen muss, um das Recht erst zu schaffen, sondern das ist im Grunde die Grundlage für unser friedliches Zusammenleben. Und was macht man denn, wenn eben dann demnächst Identitäre auf die Straße gehen und auch Blockaden, weil sie sagen, ja, das müssen wir jetzt machen, weil wir glauben ja auch, dass es den Bevölkerungsaustausch gibt. Das ist natürlich Unsinn und ein Phantasma. Aber es wird natürlich schwieriger, solchen Gruppen dann fiktiv gesprochen sowas das zu verurteilen, wenn man dann sagt, solange es aber von links und für den vermeintlich guten Zweck kommt, dann ist das schon okay. Das untergräbt den Rechtsstaat.
Sehen Sie da eine Polarisierung auch in der Berichterstattung? Also gerade was Klima angeht, dafür oder dagegen?
Ehrlich gesagt, in den großen Zeitungen würde ich das so gar nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, die Berichterstattung ist schon auch differenziert. Also die konservative Presse betont natürlich eher, dass es zu einer Versöhnung auch kommen muss zwischen Wirtschaft und Klimaschutz, aber befürwortet das Anliegen ja als solche. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die linke Presse umgekehrt da einseitig ist und diese Abwägung nicht vollzieht. Das würde ich so nicht sagen. Also sind irgendwie die Radikalität kommt eher durch solche Gruppierungen, aber eigentlich nicht durch die Presse.
Umgekehrt sind Zeitungen ja Tendenzbetriebe. Könnten die sich weiter aus dem Fenster lehnen und Position ergreifen?
Also bis hin jetzt sowas offen zu unterstützen, das wäre dann natürlich schon problematisch. Aber dass sie natürlich für ihr Weltbild streiten, das ist ja gut, das ist ja auch wichtig. Also ich bin ja ein großer Freund von Pluralismus und ich lese die Taz genauso gerne wie die Faz. Und ich finde es prima, dass um die unterschiedlichen Standpunkte gerungen wird.